Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Die Süddeutsche Zeitung titelte vor einigen Jahren mit einem Artikel zur Frage »Macht das Alte Testament aggressiv?« Der Untertitel lautete Bibel brutal. In diesem Artikel geht es darum, ob und inwiefern biblische Texte die Gewaltbereitschaft befördern. Darin wird eine Studie aus Michigan referiert, in der Forscher darauf hinweisen, dass biblische Texte eine signifikante Erhöhung der Aggression bewirken könnten. Noch viel grundsätzlicher als die Frage nach den einzelnen Texten selbst steht hier also die Frage im Hintergrund, ob die Lektüre biblischer Texte nicht an sich aggressiv macht. Ungeachtet der Frage, welchen Gehalt diese Studie hat, lassen uns dennoch einige Texte, vor allem im Alten Testament, aufhorchen. Es gibt sogenannte Rachepsalmen und einige Geschichten, zum Beispiel im Buch Richter, die sehr gewaltverherrlichend anmuten. Und es gibt einige Texte, in denen sich Menschen anscheinend töten und bekämpfen auf Gottes Anordnung hin. Zu diesem Thema ist heute im Interview Markus Zehnder. Herr Zehnder, Sie haben Theologie in Basel und Bern studiert. Sie haben Ihr Vikariat in der Schweiz absolviert und zur Wegmetaphorik im Alten Testament promoviert und waren an verschiedenen Ausgrabungen beteiligt. Sie haben sich nach Forschungsaufenthalten an der Hebräischen Universität von Jerusalem und an der Harvard University an der Universität Basel habilitiert und waren Professor für Altes Testament, unter anderem in Kristiansand und Los Angeles. Nun sind Sie seit diesem Jahr Professor für Altes Testament an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast. Vor allem das Buch Josua liest sich ja wie eine einzige Kriegsberichterstattung. Der Auszug aus Ägypten wird immer als Helden- und Befreiungsgeschichte dargestellt. Das Volk Israel kommt frei, Gott selbst befreit sie, die Ägypter kommen um. Sie sind ja auch die Unterdrückten. Und dann geht es um die Eroberung des Landes Kanaan und dort ansässige Völker werden vernichtet, weil Gott das anordnet. Als Resultat wird in Josua 11 formuliert, und Josua und alles Kriegsvolk mit ihnen kam plötzlich über sie. Und sie schlugen alles Leben, das darin war, mit der Schärfe des Schwertes. Nichts Lebendes blieb übrig. Herr Zehnder, an anderen Stellen wird auch formuliert im Zuge dieser Landnahme, dass das Volk Israel den Bann an diesen Völker vollstreckte. Was genau ist unter diesem Bann zu verstehen?
Ja, vielen Dank, Frau Schweizer. Zunächst, wenn ich darf, eine kurze Bemerkung zur vorher von Ihnen erwähnten Studie. Ich kenne diese nicht, würde aber hinweisen, dass es andere Studien gibt aus Europa, die zu ganz anderen Schlüssen kommen. Zu solchen, die sich mit meiner eigenen Wahrnehmung und wohl mit der Wahrnehmung der Mehrzahl unserer Hörerinnen und Hörer besser decken, nämlich dass eine Rückbesinnung auf die Bibel bzw. das Ernstnehmen der Bibel gerade den gegenteiligen Effekt hat, nämlich Menschen mehr positiv zugewandt zu ihren Mitmenschen zu machen, das Leben besser in Ordnung zu bringen. Es ist hier ein grundsätzliches Problem, dass viele solcher Studien in der einen oder anderen Weise defizitär sind. Man also immer sehr genau hinsehen muss, welche unwürdige Resultate liefern und welche nicht. Damit hängt zusammen die inflationäre Verwendung des Begriffs Wissenschaftlichkeit, der häufig in Anspruch genommen wird, auch da, wo die mit diesem Etikett versehenen Behauptungen einer wissenschaftlichen Prüfung dann doch nicht standhalten. Das als Einleitung. Nun aber zu Ihrer Frage nach dem Bann. Das hebräische Substantiv heißt Cherem, ein Verb, das von der gleichen Wurzel abgeleitet ist. In 5. Mose findet sich zweimal der Auftrag, die kananäischen Vorbewohner zu bannen. Das finden wir in Kapitel 7. und 20. Josua dann wird wiederholte Male davon berichtet, dass die Israeliten die Kananäer tatsächlich gebannt haben. Das Wort bedeutet im engeren Sinn, dass etwas oder jemand Gott geweiht und damit dem eigenen Gebrauch entzogen wird. In sich sagt dieser Begriff noch nicht zwingend, dass von Töten die Rede ist. Wenn er aber, wie tatsächlich in einigen unserer Texte hier, wenn er in der Kombination mit nicht am Leben lassen oder ähnlichen Formulierungen verwendet wird, dann gibt es keine andere Erklärung als Gott weihen heißt töten. Wichtig für unser Verständnis der biblischen Texte, in denen vom Bann an den Kananäern die Rede ist, sind zunächst zwei Dinge. Erstens, der Bann ist eine übliche Praxis im Alten Orient, sogar weit darüber hinaus, bis zu den Römern und Germanen finden wir das. Das heißt, es liegt hier keine spezifisch alttestamentlich-israelitische Brutalität vor. Ein konkretes Beispiel, in der Inschrift des Königs Mescha aus Moab, ungefähr aus der Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus, ist ebenfalls vom Bann die Rede, mit genau dem gleichen Wort, wie wir es in der Bibel finden, aber von den Moabitern an den Israeliten. Ebenfalls ist wichtig, dass der Bann nicht Instrument oder Ausdruck eines nationalen Chauvinismus ist, der sich nur nach außen wendet. Er wird nämlich in 5. Mose auch vorgesehen für Israeliten selber in Kapitel 13. Und zwar für solche, die versuchen, ihre israelitischen Mitbundesgenossen zum Abfall vom Bundesherrn Adonai zu bewegen. Weiter. Vom Bann ist auch im Buch Josua die Rede, und zwar zum ersten Mal in Kapitel 2. Mit Blick dort auf die Niederlage der Könige Sihon und Og im Ostjordanland gegen die Israeliten. Wenn wir uns nun die Detailberichte darüber in 4. Mose 21 und 5. Mose 2 ansehen, dann sehen wir ganz überraschend, dass es sich hier gar nicht um einen Vernichtungsfeldzug handelt, sondern um einen konventionellen politischen Streit, der sich dann ausweitet zum Krieg, der von den Israeliten weder geplant noch provoziert war. Das gibt dem Wort Bann natürlich gleich eine ganz andere Note. Wir finden das dann im weiteren Verlauf des Buches Josua bestätigt. Der Schwerpunkt der Verwendung des Begriffes Bann findet sich in den Kapiteln 10 und 11, den summarischen Berichten über Feldzüge im südlichen und nördlichen Teil Kanaans. Hier sehen wir, dass der Bann sich vollzieht im Rahmen von ganz normalen Kriegen, die erst noch von den Kananäern initiiert werden. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt kommt hinzu. Während für uns der Bann als Ausdruck einer besonderen Brutalität missverstanden werden kann, sehen wir im weiteren Horizont, dass Israel gerade dadurch auffiel im altorientalischen Kontext, dass es humaner war als die Völker in ihrem Umfeld. Dazu zwei konkrete Beispiele. In 1. Könige 20, 31 lesen wir die folgende Aussage der Diener des aramäischen Königs Ben-Hadad. Und Zitat, siehe, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind. So lasst uns Säcke um unsere Lenden tun und Stricke um unsere Köpfe und zum König von Israel hinausgehen. Vielleicht lässt er dich am Leben. Ende Zitat. Was wir hier sehen, nach diesem Text sind Ahab und die Könige Israels ganz allgemein für ihre im damaligen Kontext unübliche Milde bekannt. Und es kann nicht sein, dass dies ein erfundenes Statement ist, um die Leser zu beeindrucken, weil für deren Ohren, anders als für unsere westlichen Ohren, es keine besondere politische Tugend war, wenn man als ausgesprochen milde angesehen wurde. Das zweite Beispiel, gerade in einem der beiden Kapitel aus 5. Mose, in denen vom Bann die Rede ist, nämlich in Kapitel 20, finden sich zwei Bestimmungen, die ihresgleichen im Alten Orient suchen. Im Normalfall, das heißt, wenn es nicht um Kananäer geht, so sagt dieses Kapitel, soll einer feindlichen Stadt im Kriegsfall Frieden angeboten werden? Und wenn es dann doch zum Kampf kommt, dann sollen nur die kampffähigen Männer getötet werden, nicht aber ältere Männer, Frauen und Kinder. Und die Fruchtbäume in der Nähe einer Stadt, die Lebensgrundlage für die Jahre nach Beendigung des Konflikts, dürfen nicht gefällt werden, sodass die Bewohner der feindlichen Stadt nicht später dann am Hungertod sterben. Mhm. All das steht im diametralen Gegensatz zu dem, was sonst üblich war. Mhm. Und ich würde hinzufügen, meist leider bis heute üblich ist. Mhm.
Vielen Dank. Gerne würde ich aber direkt an der Stelle noch etwas nachhaken. Sie haben jetzt benannt, dass das Volk Israel im Vergleich zu den anderen Völkern Milde hat walten lassen in ihren Kriegsbestrebungen. Trotzdem haben immer wieder unterschiedliche Atheisten auch diesen Einzug in Kanaan mit einem Völkermord verglichen. Auch Richard Dawkins vergleicht den Einzug in Kanaan mit einem Genozid. Gibt denn Gott dem Volk Israel hier den Auftrag zum Völkermord?
Ja, eine sehr wichtige Frage. Es hängt unter anderem an der Definition des Begriffs Genozid. Und hier gibt es keine Übereinstimmung. Eine mögliche Definition, und die orientiert sich am Völkermord an den Armeniern durch die Türken und ihre Verbündeten oder am Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Verbündeten oder am Völkermord an den Tutsis in Ruanda durch die Hutus. Daran orientierte Definition sieht etwa wie folgt aus. Genozid ist der Versuch der vollständigen, gewaltsamen Ausrottung aller Glieder einer wehrlosen, religiösen oder ethnischen Gruppe in einem Kontext, der nicht von einem Krieg oder einem vorausgehenden Krieg geprägt ist, der vollständig in Gang gesetzt wird durch die Tätergruppe, in systematischer Weise, nicht provoziert durch besondere vorausgehende Handlungen der Opfergruppe gegen die Tätergruppe, und der zielt auf jedes Individuum der Opfer, unabhängig von dessen persönlichem Verhalten. Das wäre eine aus meiner Sicht sehr brauchbare Definition von Genozid. Wenn wir nun diese anwenden auf das Buch Josua, die Art, wie die Eroberung Kanaans durch Israeliten dort beschrieben wird, dann trifft das nicht zu. Bei einer genauen Lektüre sowohl der Auftragstexte in 5. Mose 27 wie auch der Vollzugstexte in Josua sieht man, dass es nicht um die systematische Ausrottung aller Kananäer geht. Und das spricht auch gegen das erste Zitat, das Sie aus Josua 11 uns vorgelesen haben. Dort wird in genereller Weise für uns in übertriebener Weise formuliert. Nun die konkreten Texte, die zeigen, worum es wirklich geht. In 5. Mose 20 findet sich kein allgemeines Gebot, gegen die Kananäer vorzugehen, sondern es wird nur der Fall abgehandelt, der die Überschrift trägt, wenn ihr in den Krieg zieht. Im Gegensatz zur Aufforderung, zieht in den Krieg. Weiter geht es in diesem Kapitel nicht um die Kananäer allgemein, sondern nur um kananäische Städte. Möglicherweise fällt von daher Licht auf das allgemeine klingende Gebot zum Bann in 5. Mose 7, Vers 2. Ein Gebot, das ja ohnehin insofern merkwürdig ist, dass gleich darauf im nächsten Vers ein Verbot zur Bundesschließung und Mischehen mit den Kananäern kommt, was ja dann doch voraussetzt, dass die Kananäer eben nicht ausgerottet sind. Dazu passt auch auffallend gut, dass im Josua-Buch mit zwei leicht erklärbaren Ausnahmen vom Bann immer nur mit Blick auf Städte der Kananäer die Rede ist. Ebenfalls fällt auf, dass in 5. Mose 7, in Vers 24, von der Auslöschung des Namens der Könige der Kananäer die Rede ist. Es geht eben nicht ums ganze Volk, sondern um dessen Führung. Andernorts im gleichen Kapitel, in Vers 20, wird ebenfalls vorausgesetzt, dass es weiterhin Kananäer gibt, die im Land leben. Und es findet sich keine Aufforderung, dass sie aufgespürt und ausgelöscht werden müssen. Das ganze Gewicht der Zerstörungsrhetorik, wie wir sie tatsächlich finden in 5. Mose, liegt auf den Kulteinrichtungen der Kananäer. selbst in den Kapiteln 27, wo als einziges vom Bann die Rede ist, während es sonst nur um Vertreibung geht, selbst in diesen beiden Kapiteln gibt es nicht die Vision einer vollständigen, umfassenden Auslöschung der Kananäer. Die Fokussierung der Zerstörungsrhetorik auf die Städte und Könige zeigt, es geht um die Zerstörung der Machtstrukturen und der politischen und kulturellen Identität und dann auch ganz besonders des Kults. Zusammenfassend können wir festhalten, das Schwergewicht in allen relevanten Texten aus 5. Mose und Josua liegt auf Vertreibung und Absonderung, nicht auf Vernichtung. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Aus den biblischen Berichten über die weitere Geschichte Israels in der Königszeit sehen wir, dass tatsächlich noch eine größere Anzahl von Kananäern im Land verblieb. Von einer Auslöschung im Rahmen eines Genozids kann also keine Rede sein. Dieser Befund wird durch die Archäologie bestätigt. Archäologisch lässt sich nachweisen, dass noch über mehrere Jahrhunderte nach dem Einzug der Israeliten kananäische Siedlungen fortbestanden. Die Kananäer wurden also nicht ausgelöscht. Sie verschwanden dann auf dem Gebiet Israels im Laufe der Zeit durch einen graduellen Prozess der Assimilation. Und noch ein letzter Aspekt. Genozid ist in aller Regel verbunden an die Entmenschlichung des Gegners. Also eine notwendige psychologische Voraussetzung für die Enthemmung. Denken Sie etwa an die Bezeichnung der Juden als Ungeziefer und so weiter im Dritten Reich. Genau das fehlt aber im Blick auf die Kananäer im Alten Testament.
Sie haben jetzt vorher schon benannt, dass der Bann ein häufiges Ritual oder dass er zumindest üblich war im damaligen Alten Orient. Welche Bedeutung haben denn insgesamt im Hinblick auf Völkermord die kulturellen Unterschiede zwischen der damaligen und der heutigen Zeit?
Sie haben es bereits erwähnt, also die Üblichkeit des Banns, dann auch spezifische kulturelle Konventionen, zum Beispiel literarischer Art. Einige der Passagen im Josua-Buch, wie die von Ihnen anfangs zitierte, sind nicht wörtlich zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann auch die Nichtunterscheidung von religiösem und politischem Bereich. Israels Bund mit Gott umfasst beide. Und darum ist es ausgeschlossen, dass die Israeliten Bündnisse mit den Kananäern eingehen könnten oder dann auch später mit den Großmächten jener Zeit. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass für Israel die religiöse Identität absolut zentral ist. Und das kennen wir ja von unseren modernen westlichen Gesellschaften nicht. Und schließlich, solange man in der Antike keine wirtschaftliche Verwendung für Kriegsgefangene hatte, war es üblich, dass man die Männer getötet hat und Frauen und Kinder versklavt und zum Teil sogar auch getötet. Also das sind diese wichtigen kulturellen Unterschiede.
Hat es einen Einfluss darauf, wie wir die Texte zu verstehen haben und wenn ja, welchen?
Wir haben diese Texte von innen heraus zu verstehen, das heißt im Kontext ihrer ursprünglichen Einbettung. Das ist ein ganz generelles hermeneutisches Prinzip. Die Bibel ist nicht direkt an uns geschrieben, sondern wir lesen hier sozusagen fremde E-Mails, geschrieben indirekt an Personen, die in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur mit einer uns fremden Sprache leben. Und um diese Nachrichten zu verstehen, müssen wir uns hineinbegeben in jene andere Welt, die Sprache lernen und die kulturellen Codes und so weiter. Was natürlich nicht jeder im gleichen Maß selber leisten kann. Dafür haben wir ja das Delegationsprinzip, dass einige dafür vertieft studieren können und da diesen Dingen nachgehen und dann später dafür bezahlt werden. Also Hebräisch und Griechisch lernen, alte Geschichte und so weiter. Aber wir brauchen diese Informationen, um die biblischen Texte von innen her verstehen zu können und ihnen nicht unsere mitgebrachten Vorstellungen überzustülpen und sie damit zwingend misszuverstehen. Neben diesen allgemeinen Erwägungen nun ein Punkt, der sich spezifisch auf den Umgang mit den Kananäern bezieht. Weil für Israel die Bewahrung der religiösen Identität so zentral ist, deshalb kann es keine Duldung der kananäischen Kultpraktiken geben. Die wären, wie verschiedene biblische Texte es ausdrücken, eine Falle für Israel. Und so verstehen wir, warum die kananäischen Kulteinrichtungen unbedingt zerstört werden müssen. Der theologisch für uns besonders wichtige Punkt dabei ist, die Bewahrung der religiösen Identität Israels, die Treue zum Bundesherrn Adonai, ist theologisch so wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass Israel als Kanal des Segens Gottes für den Rest der Welt wirken kann. Mhm. Das heißt, die Strenge hier an diesem Punkt ist direkt zu unserem Heil. Die andere Seite dieser Medaille, der Fokussierung auf die Bewahrung der religiösen Identität, ist, und das wird häufig entweder nicht gesehen oder nicht genug gewichtet, wenn alles auf die Bewahrung der religiösen Identität ankommt, bedeutet das, dass dann, wenn die Kananäer auf dieser Ebene keine Gefahr darstellen, der Hauptgrund für ihre Vertreibung oder Vernichtung entfällt. Somit lassen sich die Gebote zur Vertreibung und zum Bann dann konditional lesen. Nur wenn die Kananäer an ihren Kultpraktiken festhalten, müssen sie vertrieben oder vernichtet werden. Und es kommt dann hier noch ein zweiter Punkt hinzu, über den wir wohl noch zu sprechen kommen. Vertreibung oder Vernichtung der Kananäer ist dort angezeigt, wo sie sich der göttlich verordneten Übertragung des Eigentums rechts das Land an die Israeliten widersetzen. Das ist ja direkt mit dem ersten, dem religiösen Punkt zusammenhängt. Und das sehen wir dann auch fast überdeutlich, möchte ich sagen, an den konkreten Beispielen Josua-Buch. Denken Sie an Rahab. Sie schließt sich dem Gott Israels an und anerkennt die Übertragung des Eigentumsrechts an Israel. Und prompt werden sie und ihre Familie den Bann nicht unterworfen, sondern ins Volk Israel aufgenommen. Und ganz ähnlich dann bei den Gibeoniten. Nun gibt es hier einen ganz wichtigen Text, der diese Facette in allgemeiner Weise auf den Punkt bringt, also den konditionalen Charakter des Banns. Das finden wir in Josua 11, 19 bis 20. Ich möchte gerne diese zwei Verse zitieren. Es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie eroberten sie alle im Kampf. So geschah es von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Soweit dieses Zitat. Nun, was viele eben nicht merken, hat dieser Text eine implizite Botschaft, nämlich, dass die Kananäer eben tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätten, mit den Israeliten Frieden zu schließen und so zu überleben, wenngleich natürlich in untergeordneter Stellung. Das heißt, das Banngebot war konditional. Dass es dann zu Krieg und Tod kam, ist nicht auf einen Genozidplan der Israeliten zurückzuführen, sondern auf die Entscheidung der Kananäer, die nun allerdings hier in unserem Text wiederum auf die Verhärtung durch Gott zurückgeführt wird. Das eröffnet natürlich wieder ein Fenster in eine neue Frage, eben die nach der Verhärtung. Wichtig ist dabei das eine für uns jetzt: Verhärtung heißt nicht, dass der menschliche Wille ausgeschaltet ist. Psychologisch haben die Kananäer ihren Widerstand ganz als ihre eigene Entscheidung erfahren. Ist nun unser Blick von dieser Stelle her erst einmal geschärft, dann sehen wir, dass von daher auch ein neues Licht auf die anderen Berichte zur Landnahme einschließlich des Banns im Josua-Buch fällt. Und zwar der sozusagen das schwierigste Text in der Hinsicht, der Fall Jerichos. Hier ist mehrmals von Bann die Rede und es scheint so, dass es hier um eine Vernichtung in einem Kontext geht, der von den Gegnern Israels überhaupt nicht provoziert war. Und diese Beobachtung ist auch nicht falsch. Sache ist eben doch komplexer. Wie bereits gesagt, werden nicht alle gebannt, sondern Rahab und ihre Familie werden verschont. Und im Prinzip wäre das allen so möglich gewesen. Und nun kommt hier ein interessantes Detail. Am Anfang des Kapitels findet sich die Notiz, dass die Bewohner von Jericho ihre Tore vor den Israeliten verschließen. Und damit wird implizit mitgeteilt, dass sie sich dem Gott Israels und der Herrschaftsübertragung an die Israeliten widersetzen, obwohl sie doch, wie Rahab, die Berichte über Gottes Führung von Israel kannten und wie Rahab eine andere Wahl gehabt hätten.
Das heißt, Sie würden sagen, bei der Frage danach, welche Rechtfertigung die Landnahme hat, wäre die Antwort, dass eben diese Völker das Eigentumsrecht des Volkes Israel nicht anerkannt haben? Oder welche Rechtfertigung gibt es dann, dass diese Völker umkommen?
Ja, im Prinzip würde ich das so formulieren. Allerdings, wie wir jetzt bereits gesehen haben, müssen wir das Wort umkommen zitieren. Also das steht wirklich am Schluss nur sehr am Rand. Nun zur Rechtfertigung für das Vorgehen als Ganzes. Die biblischen Texte stellen zwei Aspekte in den Vordergrund mit einem klaren Erstens und Zweitens. Das erste ist Eigentumsübertragung. Gott hat beschlossen, sein, ich sag's jetzt mal salopp, Real Estate, Kanaan, an sein Bundesvolk Israel zu übertragen, was dann natürlich auf Kosten der gegenwärtigen Eigentümer der Kanaanäer geht. Verbunden ist diese Eigentumsübertragung dann als zweites mit dem Gedanken des Gerichts über die kananäischen Völker. Und Teil dieses Gerichts ist eben die Eigentumsübertragung. Der Grund für das Gericht wird formuliert in Genesis 15, 16, 1. Mose 15, 16 und 5. Mose 9, 5, dass nämlich diese Völker so verwerflich sind, dass tatsächlich verdienen. Dass es hier zum innerweltlichen Gericht in dieser direkten Weise kommt, ist aber tendenziell die Ausnahme. Und sie hängt eben damit zusammen, dass es genau dieses Land ist, das von Gott als Erbbesitz für sein Volk ausgewählt wurde. Dass das Gericht dort, wo die Kananäer der Herrschafts- bzw. Eigentumsübertragung sich entgegenstellen, auch zum Tod führen kann, lässt sich im gesamtbiblischen Horizont ganz allgemein damit begründen, soweit ich sehe, dass der Sünder sein Leben vor Gott verwirkt hat. Die Folge davon ist, dass wir sagen müssen, das Erstaunliche ist damit nicht so sehr, dass in diesem Fall es zur partiellen Vollstreckung des Todesurteils via Krieg und Bann kommt, sondern das Erstaunliche ist, dass viel häufiger das unterbleibt, Gott gnädig den Vollzug des Gerichts aussetzt.
Nun stellen solche Texte und Erzählungen natürlich auch immer die Frage nach dem Gottesbild. Was ist es denn in diesen Texten für ein Gott, der uns da entgegentritt?
Ja, wieder eine sehr tiefe und schwierige Frage. Ich würde mal sagen, dass es vor allem drei Seiten sind, die uns da begegnen. Die erste ist die Geduld Gottes. Er schiebt das Gericht an den Kananäern über Jahrhunderte auf. Das zweite, die Fürsorge Gottes für sein Volk und die Treue zu seinen Bundesversprechungen. Er löst das an die Väter gegebene Versprechen tatsächlich ein und gibt dem aus diesen Vätern hervorgegangenen Volk das verheißene Land. Väter natürlich immer auch Mütter. Und dies, obwohl sie sich ja bei der vorangehenden Wüstenwanderung nicht wirklich bewährt haben. Übrigens ist dieses Geben dann doch nicht ein Ab, der auf der menschlichen Seite einfach zum passiven Empfangen führen kann. Die Israeliten müssen sich ganz schön anstrengen, um das Land dann auch tatsächlich gegen den Widerstand der Kananäer in Besitz zu nehmen. Und dann schließlich die dritte und letzte Seite, die Heiligkeit Gottes, die sich darin zeigt, dass er dann tatsächlich an einem Punkt das Gericht über die Kananäer jedenfalls zum Teil kommen lässt.
Wir haben jetzt immer wieder auch schon über moralische Rechtfertigung gesprochen, inwiefern es gerechtfertigt sein kann, dass das Volk Israel dieses Land einnimmt. Kann man denn so etwas wie verwerfliche Taten der Kanaaniter, also so etwas wie Kinderopfer für die damalige Zeit in diesen Gebieten nachweisen?
Die Debatte um diese Frage ist sehr offen. Und ich denke, man muss aus meiner Sicht hier die nötige Vorsicht walten lassen und sich auch hier an die Grenzen der Evidenz halten. In der Bibel ist Kinderopfer unter Kanaanäern in der Tat bezeugt. Ganz deutlich in 5. Mose 12, 31 und sehr wahrscheinlich auch in 3. Mose 18, 21. Vielleicht auch dann im viel späteren Text Jeremia 19, 5. Wo mit Blick auf die späte vorexilische Zeit, also Jahrhunderte nach Josua, von Kinderopfern an Baal gesprochen wird. Das könnte ein indirekter Hinweis auf Kinderopfer unter dem Herrn sein, da Baal einer ihrer Hauptgötter war und die späteren Judäer mit ihren Kinderopfern, also die Kananäer, imitieren. Dann gibt es einen weiteren indirekten Hinweis und das sind die Karthager. Bei den Karthagern ist das Vorhandensein von Kinderopfern sehr gut belegt und von niemandem bestritten. Das ist darum wichtig, weil die Karthager ein Zweig der Phönizier sind, die wiederum zum erweiterten Kulturraum der Kananäer gehören. Und sich darum die Vermutung nahelegt, dass schon die Kananäer zur Zeit Josuas und vorher in der Tat Kinderopfer praktizieren. Aber diese Linie der Evidenz ist also nicht ganz sicher.
Und jetzt gesprochen in dem Verhältnis von Volk Israel und den Völkern, die sich bereits im Land Kanaan befinden, warum geht Gott denn mit dem Volk Israel so anders um als mit den Völkern? Oder vielleicht auch weiterführend die Frage, tut er das dann überhaupt? Wir lesen dann weiter in anderen Texten in den Propheten, dass das Volk Israel ins Exil gelangt. Wie ist dieses Verhältnis zu bestimmen?
Ja, wiederum eine sehr weite Frage und wir müssen uns hier beschränken auf einige Aspekte. Geht Gott mit seinem Volk Israel anders um als mit anderen? Und ich würde sagen, die Antwort ist ja und nein. Nein in dem Sinn, dass sowohl Bann wie auch Gericht Dinge sind, die Gott auch gegen sein eigenes Volk verwendet. Der Bann, wir haben es schon erwähnt, 5. Mose 13, vorgeschrieben gegen diejenigen Israeliten, die ihre Volksgenossen zum Abfall vom Herrn verführen. Das heißt, es gibt keinen Freipass für die, die zum Volk Gottes gehören. Und dann das Gericht, ja ein breites Thema, das bereits am Ende der Gesetzessammlungen im Pentateuch, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28, sehr breit dem eigenen Volk Israel angebot wird für den Fall, dass sie die Bundesbestimmungen nicht einhalten. Aber die andere Seite dann doch in der Tat eine Sonderbehandlung. Das Gericht über Israel soll reinigen, ein Rest soll bleiben und vor allem der Bund wird letztlich nicht aufgekündigt. Es gehört zu dem, was ich bezeichnen würde als Geheimnis des Weges Gottes mit der Menschheit, dass er für das universale Ziel, Heil und Segen für die Menschheit insgesamt, einen partikularen Weg, Weg der Erwählung Abrahams und dann Israels, ausersehen hat. Und das widerspricht natürlich unserem modernen Gleichheitsdenken, und es widerspricht dem Wunsch der westlichen Philosophie, dass nur wertvoll sein kann, was allgemein gilt und allgemein zugänglich ist, die universelle Vernunft, nicht partikulare Geschichtsereignisse. Das ist hier ein jahrhundertelanger Streit. Aber es gilt eben auch, während der Weg zum Ziel partikular ist, ist das Ziel von Anfang an, von der Erwählung Abrahams an in 1. Mose 12, 1 bis 3, universal, Segen auf die ganze Welt der Völker.
Sie haben vorher gesagt, dass dieser Text, den ich eingangs zitiert habe aus Josua 11, auch in gewissem Maße eine Übertreibung darstellt. Häufig ist im Kontext dieser Gewalttexte oder eben der Landnahme von Übertreibung die Rede, von einer Hyperbel. Warum kann man das an dieser Stelle so lesen und an anderen Stellen ist wiederum genau das gemeint, was geschrieben steht?
Auch das ist eine wichtige Frage, die uns über die spezielle Thematik der Eroberung Kanaans hinausführt. Und es sind hier wiederum eigentlich zwei Fragen, die in eine verpackt sind. Und die Antwort ist wiederum sowohl ja als auch nein. Übertreibung ja, in dem Sinn, dass es im Buch Josua Passagen gibt, die sehr weitgehende Aussagen zur Vernichtung der Kananäer machen, die wörtlich nicht stimmen. Das ist aber nicht eine Übertreibung in unserem herkömmlichen Sinn des Wortes, in unserer Kultur, sondern es ist ein rhetorisches Charakteristikum von Feldzugsberichten generell im Alten Orient, bei denen jeder weiß, dass das nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern als Chiffre für einen so oder anders dimensionierten militärischen Erfolg. Das finden wir eben tatsächlich wiederholt im Josua-Buch in den Kapiteln 10 und 11. Diese Stellen müssen wir dann also entsprechend lesen, weil wir aus dem Vergleich mit ähnlichen Texten der Umwelt wissen, dass es diese rhetorische Konvention gibt. Solange es solche Hinweise in anderen Zusammenhängen nicht gibt, sagen, solange bleiben wir bei der näherliegenden wörtlichen Deutung. Das ist dann also keine Willkür, wenn wir nicht alle Texte gleich behandeln und tun es nicht, weil wir es in einem Fall lieber so hätten und im anderen lieber anders. Das heißt aber natürlich auch, dass wir eben sehr viel daran arbeiten müssen, die kulturellen Eigenheiten, in die unsere biblischen Texte eingebettet sind, so gut als möglich zu erhellen, wir vor diesem Hintergrund dann die Texte richtig verstehen. Und das kann heißen, in der einen oder anderen Form eben nicht wörtlich verstehen. Aber es ist nicht unserem Belieben anheimgestellt. Das heißt, ich weiche vom wörtlichen Verständnis nicht dann ab, wenn mir eine Aussage nicht gefällt, dann, wenn ich durch die Kenntnis der damaligen kulturellen Codes dazu gezwungen werde.
Vielen Dank. Jetzt noch mal eine Frage eher auf der Metaebene über diesen Texten. Es wird ja häufig in dem Kontext der Landnahme auch von einem Gericht Gottes an den Kanaanitern gesprochen. Und das Gericht Gottes ist ja etwas, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und sich auch im Neuen Testament befindet. Und Gericht wird dort auch immer wieder sehr positiv ausgelegt und verstanden. Wie ist denn dieses Gericht Gottes zu verstehen?
Ich glaube, wir haben einiges Wichtige dazu bereits besprochen. Vielleicht noch zwei weitere Punkte. Der das Gericht vollzieht, anordnet, hat ein unergründlich tiefes Recht dazu, weil er sich selber nicht schont. Weil er sich selber nicht aus dem Gericht herausnimmt, sondern im Opfer seines Sohnes das Gericht in seiner letzten Schärfe auf sich selber nimmt. Das heißt, das Gericht ist nicht verordnet von einem fernen, tyrannischen Herrscher, der willkürlich andere straft. Das Gericht geht aus von jemandem, der sich so hineinbegibt in seine menschlichen Geschöpfe, dass er die Folgen des Gerichts selber trägt, in seinem Sohn am Kreuz. Und das Ziel ist nicht Tod und Gericht, das Ziel ist ja immer Leben. Das ist das eine. Ich glaube, diese theologische Einordnung ist enorm wichtig, um diese Fragen richtig anzugehen. Der zweite Punkt, das Volk Gottes ist in aller Regel, mit Ausnahme des Teilgerichts hier an den Kananäern, selber nicht aktiv am Gerichtsvollzug. Im Alten Testament gibt es eben diese eine Ausnahme. Im Neuen Testament gibt es dann gar keine Ausnahme. Mir scheint, das ist ein ganz wichtiger Punkt, im heutigen Kontext wichtig, vor allem im Vergleich zum Islam, wo es eben anders ist. Allah verhängt Gerichtsstrafen sowohl im Diesseits wie im Jenseits. Und beim Vollzug dieser Strafen im Diesseits, da kommt dem Volk der Gläubigen dort eine wichtige und aktive Rolle zu. Das ist in der Bibel anders.
Wenn wir jetzt einen persönlichen Umgang auch mit diesen Texten gewinnen wollen aus dem Alten Testament, die uns vielleicht schwierig erscheinen, was schlagen Sie denn grundsätzlich für den Umgang mit solchen Stellen vor?
Ja, ich schlage vor, dass wir uns der Bibel in ihrer ganzen Breite und Komplexität stellen und versuchen, sie einfacher zu machen, als sie ist, auf welche Art auch immer, noch sie hineinzuzwängen in die Kategorien, die uns persönlich oder unserer kulturellen Prägung heute als akzeptabel erscheinen. Ich möchte, dass die Bibel als Wort Gottes in jeder Frage ein lebendiges Gegenüber sein kann, das mich in Frage stellen kann, meine persönlichen Vorlieben und die Kategorien der Kultur unserer Zeit aufbrechen darf. Ich persönlich finde, sonst wird es eigentlich auch langweilig. Sonst ist sie nicht mehr ein Licht auf meinem Weg, das über mich selber hinausführen kann. Ich glaube, die Domestizierung der Bibel ist eine ständige Gefahr. Auch für Fromme, nicht für kritische Theologen.
Vielleicht noch mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung weist. Auch in der Theologie wurde ja immer wieder ein Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament gemacht. Und auch Markion zum Beispiel wollte gerne sich von diesen gewalttätigen Texten, wie er sie so benennt, aus dem Alten Testament verabschieden. Sollten wir das tun oder vielleicht an Sie gestellt eher die Frage, warum sollten wir das nicht tun?
Ja, sehr richtig. Also Sie haben bereits herausgespürt, dass wir aus meiner Sicht nicht tun. Die frühe Kirche hat das in großer Einmütigkeit auch so gesehen, Arzion dann als Heretiker ausgeschlossen. Und der Grund ist eben, wie ich vorher gesagt habe, wir verlieren die Bibel als lebendiges Gegenüber. Und ein anderer Punkt, der hinzukommt, ist der Kanon, der ist vorgegeben. Der ist unantastbar. Wir können nicht daraus das als gültig aussuchen, was uns passt und das andere schmeißen. Der Kanon ist unser Richter und wir nicht der Richter des Kanons. Gleichzeitig aber müssen wir auch ständig um ein richtiges Verständnis der schwierigen Texte ringen. Für uns selbst und für die, denen schwierige Texte, gerade solche, die es mit Gewalt zu tun haben, auch einen Anstoß bildet, der sie hindert, die Bibel positiv wahrzunehmen. Also für uns selbst und für die anderen dürfen wir es uns nicht zu einfach.
Nun werden ja nicht nur Altes und Neues Testament einander gegenübergestellt, sondern immer wieder wird auch der gewalttätige Gott dem liebenden Jesus entgegengestellt. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist in der Tat eine Gefahr, der sehr viele erlegen sind, so wie wir es gesehen haben bei Marzion und dann eine unendlich lange Liste weiterer nach ihm bis heute. Aber für jeden, der die Bibel besser kennt, und dazu braucht es keinen akademischen Grad, ist doch ziemlich schnell deutlich, dass die Gegenüberstellung von gewaltaffinem Gott im Alten Testament und liebenden Jesus im Neuen Testament nicht passt. Zwar auf beiden Seiten. Wenn wir mit dem Alten Testament anfangen, der Gott dort ist voll Liebe. Auf jeder Seite. Wir könnten hier nun also mindestens eine Stunde dem nachgehen. Hier nun ein paar kurze Hinweise. Es beginnt auf der ersten Seite. Der erste Akt Gottes im Blick auf unsere Welt ist die Schöpfung. Schöpfung aber, und ganz besonders die Schöpfung des Menschen, ist ein Akt der Liebe, weil sich ein Gegenüber schafft, mit dem er in Beziehung sein will. Und zwar in einer Beziehung, die auf Ewigkeit angelegt ist. Ein weiteres Zeichen der Liebe Gottes. Und da wird dann sogar im Alten Testament das Wort Liebe explizit verwendet, ist der Bund mit Israel als Verlängerung der Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen. Und dass Gott an diesem Bund trotz der Treulosigkeit des Volkes festhält, ist dann noch eine weitere Steigerung dieser Liebe. Aber Liebe schließt eben Gericht nicht aus. wäre ein verkürztes emotional-menschliches Verständnis von Liebe, das meiner Ansicht nach übrigens nicht einmal auf der zwischenmenschlichen Ebene die psychologische Dynamik von Liebe richtig erfasst. Und wenn wir nun übergehen zum Neuen Testament, auch da sehen wir mehr Komplexität, als es die Reaktion auf den liebenden Jesus wahrhaben will. Wiederum eine kurze Auswahl. Im Lobgesang der Maria in Lukas 1 in den Versen 50 bis 52, da lesen wir, und ich zitiere wieder, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Also schon hier am Anfang des Weges Jesu der Hinweis auf Gewalt. Erinnern möchte ich auch an das Wirken Jesu selber. Er war zwar in der Tat sehr barmherzig und friedliebend im Verhältnis zu den Niedrigen, den Geplagten, den Schwachen, aber nach oben, gegenüber den politischen und religiösen Führern, gar nicht, auch wenn er natürlich nicht direkt gewalttätig wurde. Aber das verklärende Bild einer durchgehenden Sanftheit trifft eben nicht zu. Und schließlich uns allen vor Augen die letzten auch ganz gewaltsam blutigen Gerichte, von denen dann im Buch der Offenbarung gesprochen wird.
Vielen Dank. Das klärt einige Gegenüberstellungen, die immer wieder gemacht wurden. Ja, herzlichen Dank, Herr Zehntner, für das ganze Interview, für die wertvollen Antworten, die Sie gegeben haben. Ich verstehe Ihre Antworten als Einladung, diese Texte aus dem Alten Testament neu wahrzunehmen und auch die Bibel in ihrer ganzen Breite wahrzunehmen. Herzlichen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwelche Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne über die Adresse unseres Instituts.